Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Anke Schäfer.
An diesem Silvesterabend 2020 willkommen zu 2 Stunden Fazit. Bis 1 Uhr nachts, also bis hinein ins neue Jahr. Diese letzten Stunden des sehr besonderen Jahres, beziehungsweise diese letzte Stunde, wollen wir nutzen, um Bilanz zu ziehen. Was hat uns dieses Jahr im Feuilleton beschäftigt? Corona natürlich, die Pandemie hat uns beschäftigt. Sie hat das Kulturleben durcheinander gewürfelt. Wie genau hat sie es verändert? Das fragen wir gleich. Meine Gäste werden sein, die Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinic, der Kulturwissenschaftler Thomas Macho und mein Kollege, der Historiker und Autor Hans von Trotha. Und nach Mitternacht geht es dann weiter in der 2. Stunde. Da werden wir unter anderem gedanklich nach Paris reisen. Dort ist das Feuerwerk verboten, aber festlich sollte der Abend trotzdem werden. Daher schickte der Klangmagier Jean-Michel Jarre seinen Avatar in die Kathedrale von Notre Dame. Mal sehen, was es da zu erleben gibt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, die letzte Stunde dieses Jahres wollen wir also nutzen, um zu viert die Debatten der vergangenen 12 Monate nochmal aufzugreifen, zusammen mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho, der Schriftstellerin und Kommentatorin Jagoda Marinic und dem Historiker Hans von Trotha. Wir haben diese Diskussion aufgezeichnet. Unser erstes Thema: Wie ist das Feuilleton mit der Corona-Pandemie umgegangen? Meine erste Frage ging an Hans von Trotha. Der sagt, er macht 3 Phasen seit Beginn der Pandemie aus. In kurzen Worten, welche sind das?
Na, die erste Phase war Schock, Reaktion auf etwas völlig Neues und der Rückgriff auf die Literatur. Das war Boccaccio, das war Camus, die Pest. Das war der Versuch, über die Literatur eine außergewöhnliche Situation zu fassen. Und darüber gab es natürlich sehr viel zu berichten. Das wiederholte sich dann aber irgendwann relativ schnell ständig. Und es kam dann eine Phase, in der man sich warf auf die neue Technik des Streamings. Alles fand nicht mehr live statt, sondern wurde gestreamt. Und das verlor aber sehr, sehr schnell an Brisanz und Interesse. Und das Publikum wollte über Streamings eigentlich nichts mehr hören. Und dann begann eine Zeit, in der die Feuilletons anfangen mussten, sich selbst zu füllen. Weil Feuilletons sind ja eigentlich ein Spiegel der gesellschaftlichen Ereignisse, der kulturellen und gesellschaftlichen Ereignisse unserer Zeit. Und wenn da nichts passiert, dann bräuchte man theoretisch kein Feuilleton. Das will aber keiner haben. Also kam die Phase mit sehr unterschiedlichen Ausformungen des Feuilletons, ohne seinen Gegenstand zu erfinden.
Also diese 3 Phasen, Schockstarre, Phase des Streaming und dann jetzt im Grunde eine bleierne Phase ohne Themen. Frau Marinic, würden Sie das so unterschreiben? Sehen Sie das auch so?
Ja, ich finde es jetzt gerade eine spannende Einsortierung des Ganzen. Ich denke, dass das Feuilleton in dieser Zeit letztlich die Probleme, die es vor Corona hatte, noch mal viel stärker und komprimierter hatte, nämlich welche Relevanz kann das Feuilleton in Zeiten, die so schnell sind und so schwer zu begreifen, noch herstellen, gerade über die Berichterstattung mit Kultur. Und ich finde, im Moment sind sie ja mehr so, dass sie teilweise zur Plattform werden für Künstlerinnen und Künstler, also Raum vergeben, damit Leute erzählen, wie sie mit Corona umgehen. Ich glaube, die 3 Phasen würde ich auch so sehen. Und sehe im Moment aber noch so eine große Ratlosigkeit im Hinblick darauf, was dieses Feuilleton jenseits von Provokationen, also im Moment wird mir das gerade schon ein bisschen so kleinstädtischer Tratsch, ja, also dass man anfängt, so kleine Kulturkämpfe sehr groß aufzubauschen ad hominem und sagt, jetzt gehen wir zumindest über Tratsch-Relevanz herstellen. Aber wie rede ich über Kultur, wenn Kultur nicht stattfindet, ist die spannende Frage des Feuilletons im Moment und ich sehe noch keine großen Antworten, was vielleicht auch einfach nicht möglich ist.
Völlig d'accord. Wenn ich mich noch einmischen darf, bevor Herr Macho kommt, das sehe ich ganz genauso und frage mich, ob das nicht genau die Situation spiegelt, die wir in Deutschland haben, nämlich dass die Kultur in dieser Pandemie durch die Art und Weise, wie die Politik auch gehandelt hat, erkennen musste, welche nicht relevante Rolle sie spielt. Und genau das spiegelt das Feuilleton zur Zeit.
Herr Macho, sind Sie einverstanden, dass Sie sagen, ja, die Kultur spielt eine untergeordnete Rolle und daher, das hat man auch gemerkt in dieser Pandemie, dass die Kultur sozusagen sträflich vernachlässigt wurde beziehungsweise sträflich für nicht wichtig genug erachtet wurde?
Das würde ich nicht ganz teilen, aber ich stimme auch mit der Phaseneinteilung, die Hans von Trotha vorgenommen hat, nicht ganz überein. Denn tatsächlich gab es natürlich diese Rückblicke auf die Literatur, beziehungsweise eben nicht nur auf die schöne Literatur, sondern auch zum Beispiel auf historische Literatur, auf die Bücher, die gerade 2018 erschienen waren, als man sich an die spanische Grippe aufgrund eines 100-Jahres-Jubiläums wieder erinnert hat. Und eins der auffälligsten Merkmale dieser Rückbezüge war ja, wie viele Pandemien wir wie rasch auch wieder vergessen haben. Ganz offenbar funktioniert das mit dem kulturellen Gedächtnis und der Pandemie nämlich nicht so wahnsinnig gut. Und deshalb hatte das eben auch ein bisschen den Charakter einer Art von Selbstvergewisserung. Gut, dann ging es natürlich um die Digitalisierung, dem würde ich schon auch zustimmen. Aber dann ging es natürlich sehr viel um auch politische Konflikte, um Polarisierungen, um die Auseinandersetzung mit den sogenannten Corona-Leugnern und Querdenkenbewegungen. Und da waren eigentlich viele Themen plötzlich wieder da, die uns vielleicht auch schon vor Corona beschäftigen hätten können. Und die dann durchaus, fand ich, nicht nur bleierne Zeit, sondern eben auch so etwas wie Demokratiepolitik in den Zeiten der Pandemie zum Gegenstand hatten. Also ich sehe es nicht ganz so abwertend, wie Hans von Trotha das dargestellt hat, und würde von daher mehr Phasen, auch mehr Themen und dergleichen sehen. Und das Gejammer darüber, dass die Kultur nicht präsent ist, das teile ich auch nicht so ganz. Denn ich war eigentlich erstaunt darüber, wie viel Kultur dann doch möglich war, sofern wir unter Kultur dasselbe verstehen.
Was verstehen Sie denn unter Kultur, Herr Macho?
Ja. Na, Kulturveranstaltungen zum Beispiel. Es gab Konzerte, es gab tolle Konzerte, es gab sogar Chorsingern von verschiedenen Orten aus. Und dass das allein funktioniert hat, war schon ein lustiges Experiment. Es gab natürlich unglaublich viele Tagungen, Diskussionen, Debatten. Klar, das fand alles im Netz statt, aber es fand statt und es war zum Teil auch hochinteressant und attraktiv. Man hätte sich jeden Tag in eine andere Veranstaltung einblenden können, was man in der Realität gar nicht machen hätte können. Ich kann mich erinnern, wir haben im März schon einen Vortrag an dem Institut, das ich im Moment leite, gehabt zur Rezeption von Paul Celans Lyrik im Jiddischen. Und das Interessante an der Diskussion war nicht nur der schöne Vortrag, der zur Einleitung stattgefunden hat, sondern auch natürlich, dass es der 50. Todestag von Celan war, aber vor allem, dass sich 250 Leute zugeschaltet hatten, und zwar wirklich aus der ganzen Welt, von Kanada bis Israel und natürlich auch allen möglichen europäischen Ländern. Das heißt, so unsichtbar war die Kultur nicht. Das habe ich nicht so empfunden.
Sie war sichtbar innerhalb bestimmter, und das ist ja genau das Problem, also die Chance, aber auch das Problem der Digitalisierung, innerhalb, wenn man es negativ ausdrücken will, der Blasen, also der Communities, die das erreicht und interessiert. Ich habe solche Konferenzen, ich habe solche Ereignisse auch erlebt und mitgemacht, und tatsächlich ist es ganz großartig. Das ist aber nur ein gewisser Teil. Ich war schon überrascht, wie wenig die Kultur physisch im Sommer, in dem ja offen war, in dem dank der Klimaveränderung ja auch sehr heißen Sommer, draußen um das Land herum, auf den großen Plätzen eigentlich sehr viel mehr Präsenz hätte stattfinden können, hätte ich erwartet, und auch die Frage danach gar nicht wirklich beantwortet wurde. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist tatsächlich, die Kultur im allerweitesten Sinne hat die digitalen Chancen für sich genutzt und erkannt. Und ich bin auch ganz sicher, dass das so bleiben wird. Die Kultur aber als physisch präsentes Ereignis, die hat womöglich stärker gelitten, als es hätte sein müssen.
Ja, Gudda Marinitsch hat jetzt schon zweimal Luft geholt.
Ja, ich wollte da doch auch ein bisschen widersprechen, weil ich leite ja hier auch ein kleines Kulturhaus und wir haben im Sommer wirklich probiert, Digitalisierung und Präsenz ein Stück weit zu verbinden, und das hat schon sehr gut geklappt. Und ich finde das Argument, dass das nur innerhalb der Blase stattfindet, nicht richtig, denn eigentlich sind die Kulturhäuser sozusagen oft die Barrieren und die eigentliche Blase. Also es kommen eben die Abonnentinnen und Abonnenten, die Freunde der Häuser und so weiter. Und für uns durch das Livestreaming kam plötzlich ein ganz neues Publikum herein. Und wir haben zum Beispiel Künstler aufgefordert, sich zu viert zusammenzutun, egal welcher Sparten, sich im Programm auszutun, zu denken. Dann kamen so Ideen wie hier Gebäude zu bespielen mit Musik, das Institut der Experimentalphysik, also Räume, die man so gar nicht kennt als Stadt, zu öffnen mit Musik und das zu streamen. Also es war auch aufregend, so vor Ort zu sein, und dann hat sich Publikum versammelt und zugesehen, was da eigentlich passiert. Und letztlich kamen wir aus einer großen Blase heraus. Wir hatten teilweise Lesungsreihen mit 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das haben wir als Kulturhaus so nie gehabt. Also ich glaube schon, dass diese Krise die Chancen der Digitalisierung total gezeigt hat. Nur, was oft passiert, nach dem Stream kommt die Leere. Und das ist eben was, was Kultur normal bietet, dass sie auch ein Momentum des Verbindens ist. Insbesondere danach, diese Öffnung, die Kultur bereitet, was dann die Menschen sich in der Lage zu geben sind, was halt nach einem Stream, wenn der off ist, ist der halt off. Man kann noch ein paar schöne Sätze chatten und dann war es das aber. Und dieses verbindende Element, das ist halt verloren gegangen als kulturelles Ereignis. Die Kultur im Sinne der Performance ist eigentlich möglich gewesen, auch durch die Livestreams für mich.
Aber vielleicht kommen wir noch dahin, dass wir uns auch über die digitalen Medien tatsächlich noch mehr austauschen und nach einem Kulturevent doch auch noch einen Austausch stattfinden lassen. Da ist man vielleicht jetzt erst noch ein bisschen zurückhaltend gewesen, weil man das ja auch erst mal ausprobieren musste. Wie geht das denn, sich über die Plattformen tatsächlich auszutauschen, oder Herr Machen?
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Und ich wollte mal einfach auch deshalb, weil die negativen Stimmen in letzter Zeit ja oft so in den Vordergrund treten, dass man dabei übersieht, welche ungeheuren Bewältigungsleistungen unsere Gesellschaften oder auch unsere Kultur jetzt in einem allgemeineren Sinn innerhalb sehr kurzer Zeit erbracht hat. Das, was Frau Marinic sagt, kann ich nur voll unterstreichen, und das entspricht auch meinen ganzen Erfahrungen. Das heißt eher Blasenöffnung als Blasenverdichtung. Und wenn man vergleicht die Leistungen der Wissenschaft, die innerhalb eines Zeitraums, der im historischen Vergleich beispiellos ist, nicht nur einen, sondern gleich mehrere Impfstoffe, ganz genaue Informationen über die Art des Virus, gerade im Vergleich mit der spanischen Grippe, sehr interessant, weil damals wusste man noch nicht mal, was Viren überhaupt sind. Und heute hat man das innerhalb von nicht einmal einem Jahr erfasst, diskutiert und Strategien entwickelt. Und in Sachen Kultur, die digitalen Möglichkeiten wurden auf eine Weise entdeckt, die großartig war.
Das sagt der Kulturhistoriker Thomas Macher. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Fazit. Wir sprechen über das, was das Feuilleton 2020 beschäftigt hat, mit dem Kulturhistoriker Thomas Machow, der auch das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien leitet, mit dem Journalisten Hans von Trutta und der Schriftstellerin Jagoda Marinic. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Die Pandemie war natürlich das ganz große Thema auch der Feuilletons. Inmitten dieser Pandemie sind die Menschen im Juni gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen, nachdem ja im Mai der schwarze George Floyd von einem Polizisten getötet worden war. Die Demos fanden in den USA statt, aber auch hier in München zum Beispiel, in Berlin. Jagoda Marinic, wie hat die Black Lives Matter-Bewegung die Kultur 2020 beeinflusst?
Ich denke, dass die Debatten über Diversität, die lange so auch geführt, aber letztlich eher auf einer unpraktischen Ebene, nämlich intellektuell und als Anspruch formuliert, wirklich in die Realität geschlagen hat mit einem krassen Paukenschlag. Also diese plötzlich kollektive Erfahrung, das war ja eine mediale Erfahrung, alle waren im ersten Lockdown, niemand fast ging aus dem Haus, außer für das Nötigste, und alle sahen dieses Video und diese krassen Bilder. Und die nächsten Generationen standen auch in Deutschland sofort da und meinten, das gibt es auch in Deutschland, in anderen Gewändern, aber Rassismus ist auch hier ein Problem. Und die Häuser sind doch schon lange beauftragt, sich Fragen der Diversität zu stellen, wenn man sich das Personal ansieht oder auch das Programm oder auch das Publikum. Wir kennen diese drei P. Und ich glaube, dass Black Lives Matter dem Kulturbetrieb in voller Wucht das Thema Repräsentation, aber auch Geschichten, welche Geschichten wähle ich aus, welche Figuren stelle ich in den Mittelpunkt, welche Künstlerinnen und Künstler fördere ich oder finde ich relevant für meine Erzählungen, in einer ganz anderen Klarheit und Dringlichkeit klargemacht hat, dass es hier einen gesellschaftlichen Wandel gibt und auch eine gesellschaftliche Aufarbeitung, wenn man auf das postkoloniale Thema blickt, die jetzt auch dieser Kulturbetrieb zu leisten hat, auch in Deutschland.
Thomas Machow, Sie leiten ja das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Würden Sie da Jagoda Marinic zustimmen?
Ja, ich würde im Wesentlichen zustimmen. Wobei ich glaube, es ging schon einerseits um die ganz konkreten Geschichten und die Vielfalt von Fallbeispielen. für so etwas wie einen immer noch präsenten, immer noch aktuellen Rassismus mit den zugehörigen Diskriminierungen. Und das nicht nur in den USA natürlich, sondern eben weltweit. Es ging aber auch, und jedenfalls für Europa, glaube ich, in dominanter Weise, um die Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte. Und das ist ja verblüffend, dass diese Auseinandersetzung eigentlich immer noch viel zu wenig geführt wird. Wir haben sie ein Stück weit präsenter erlebt, zum Beispiel in Deutschland in der Auseinandersetzung um das Humboldt-Forum, um die Frage, was ist jetzt eigentlich globale Kunstgeschichte und was ist die Ausstellung von ehemals geraubter Kunst aus kolonialen Kontexten. Das war dann plötzlich eine sehr lebhafte, auch im Feuilleton geführte Debatte. Aber sichtbar wurde vor allem, wie sehr dieses Thema der eigenen Kolonialgeschichte immer noch jenseits jener dann doch auf intellektuelle und Studierende beschränkten Debatten um postkoloniale Theorien im Hintergrund geblieben ist.
Also in Deutschlandfunk Kultur haben wir uns durchaus auch mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten 2020 das Denkfabrik-Thema Dekolonisiert euch. Hans von Trotha, haben Sie da sozusagen was mitgenommen oder auch was beigetragen?
Nicht direkt, außer in einigen Kommentaren, aber ich finde das Spannende eben genau das, was Herr Macher und Frau Marinitsch gerade gesagt haben, in der Verbindung. Das eine sind ja Diskussionen, die eigentlich schon in den letzten 20 Jahren geführt wurden, eher abstrakter Art. Und auch das Humboldt-Forum ist ja lange hinter verschlossenen Türen abstrakt diskutiert worden. Und dieser mediale Paukenschlag und diese große Bewegung, diese Black Lives Matter, genau wie Frau Marinitsch jetzt beschrieben hat, in diesem Sommer, hat ja eine ganz andere Generation auch auf die Straße gebracht. Die Fridays for Future Generation hat sich solidarisiert, also die, die gar nicht wussten, was das Humboldt-Forum ist. Und da wurde etwas verbreitert in der Gesellschaft, wirklich in alle Bereiche. Und es kam ja dann auch noch der Denkmalstreit hinzu und wir werden jetzt Anfang kommenden Jahres werden wir 150 Jahre Deutsches Reich begehen und dann werden wir wissen, warum unsere Straßen so heißen, wie sie heißen. Diese ganzen Debatten sind ja sehr, sehr, sehr lebendig geworden in diesem Jahr und wir haben gemerkt, wie sehr wir verstrickt sind in diesen ganzen, also sowohl in Kolonialismus, gebe ich Thomas Macher vollkommen recht, aber auch in anderen historischen Kontexten, die uns prägen und zwar zugunsten einer großen, weißen, vorherrschenden Mehrheit und zu Ungunsten von Minderheiten. Und die haben meiner Wahrnehmung nach einen Raum bekommen in einer Geschwindigkeit wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gehört zu werden.
Wenn wir gerade das Thema Humboldt-Forum noch mal genauer betrachten, das ist ja im Dezember virtuell eröffnet worden und die Zeit hat dann so schön geschrieben, zu erleben war ein digitaler Mummenschanz, der ein kulturpolitisches Desaster besiegele. Thema war da ja auch das nigerianische Gesuch auf Rückgabe der Benin-Bronzen. Dieses Gesuch ist erstmal weiterhin ignoriert worden, Frau Marinitsch. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, einmal zu zeigen, wie wichtig man so ein Rückgabegesuch nimmt und wie man da vielleicht auch positiv reagieren könnte.
Ja, das ist ja eben das Problem in Deutschland, diese irre Kluft zwischen dem Anspruch der auch politischen Formulierung des Willens von kulturpolitischen Akteuren oder auch Kulturmanagern und dann die Praxis. Also dass da so ein, wirklich so eine Kluft ist. Und ich hatte das Gefühl, dass es eben einerseits machbar ist, sich mit zig Programmen zu positionieren darüber, dass man diese Kolonialgeschichte aufarbeiten möchte und andererseits aber, wenn es drauf ankommt, genauso reaktionär reagiert, wie das eben vor diesen Debatten war. Und da hatte ich aber das Gefühl, dass Black Lives Matter eine Chance ist, zu sagen, es geht jetzt ans Eingemachte. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob ihr eine gute Tagung macht oder eine gute Konferenz. Es geht jetzt wirklich um die Frage, wer kriegt die Führungspositionen oder wenn es so ein Gesuch gibt, wird das ernst genommen? Habt ihr eure moralisch-ethischen Prinzipien, die ihr so vor euch hertragt, in irgendeiner Form in die Praxis umgesetzt? Und da gibt es anscheinend so eine verkrustete Struktur, dass eben dieses Humboldt-Forum gerade Sinnbild dessen wird, was da architektonisch passiert ist, nämlich des Rückwärtsgewandten und dieser Furcht vor Beweglichkeit. Und da hoffe ich schon, dass Black Lives Matter auch für Deutschland auf Dauer. Ich meine, man hat ja auch ein bisschen Angst, in den USA ist das eine gut organisierte zivilgesellschaftliche Bewegung. In Deutschland ist es das nicht. In den USA ist das eigentlich eine Bewegung der sozial und ökonomisch Benachteiligten, was es in Deutschland nicht immer ist. Da sind auch einige Privilegierte dabei. Also ich hoffe, dass Black Lives Matter in Deutschland eigentlich eine stärkere Allianz der Minderheiten auf Dauer auslösen wird und dass dann solche Institutionen gezwungen sind, auch mit der Unmut derer umzugehen, die das endlich öffentlich machen, dass man meint, auf solche Gesuche mit der alten Hybris reagieren zu können, des Gönnerhaften. So, entweder ich gebe es, wenn ich will, oder ich gebe es eben auch nicht zurück.
Thomas Macho, es soll zum Beispiel neue Kriterien bei der Oscar-Vergabe geben. Oder wenn man auf Museen guckt, dann wollen manche Museen in Zukunft mehr schwarze Künstlerinnen ausstellen und insgesamt an ihren Strukturen arbeiten. Sind das Schritte in eine richtige Richtung?
Ja, das sind natürlich Schritte in eine richtige Richtung, die viel zu spät, aber eben dennoch sinnvoll gesetzt werden können. Wobei uns eigentlich auch immer klar sein muss, dass die Rede von Minderheiten in diesem Zusammenhang problematisch ist. Denn die Frage ist immer, wo ist diese Minderheit? Und das sieht in den USA natürlich anders aus als in anderen Ländern und als in Europa. Ich glaube, dass Black Lives Matter eben eine Erinnerung an die tatsächliche Vielfalt von Gesellschaften aufgerufen hat, die mit dem Begriff Mehrheit, Minderheit gar nicht mehr zureichend beschrieben werden kann. Ich muss schon manchmal lachen, wenn dann von Frauenbewegung die Rede ist und von Minderheit, weil das ja eine völlige, der Realität widerstreitende Wahrnehmung zum Ausdruck bringen würde. Also es geht tatsächlich um Benachteiligung, um Diskriminierung und es geht um eine Geschichte, die sich in vielen Geschichten auch in unserem jetzigen Alltag widerspiegelt. Und in Bezug auf die Museen vielleicht noch ein kurzer Kommentar. Ich habe selber zum Teil in Gesprächen mit Museumsdirektorinnen und Direktoren mitgekriegt, wie sehr etwa die schlichte Rede von Macron in Ouagadougou, wo er die Restitution buchstäblich aller von Frankreich geraubten Exponate in Aussicht gestellt hat, und gleichzeitig natürlich eine Verzweiflung in den Museen losbrach, weil sie dachten, okay, dann können wir aber auch gleich zusperren, weil ganz viel, was im Louvre steht und ganz viel, was in den diversen früher ethnologische Museen genannten Sammlungen enthalten ist, müsste man dann eigentlich zurückgeben.
Ja, Hans von Trotter, Sie haben gelacht, habe ich genau gehört, als es darum ging, um also, die Frage, ob Frauen Minderheiten sind.
Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Ja. Und auch bei den Restitutionsfragen, wenn man sich mit Museumsdirektoren oder mit am Projekt Humboldt-Forum engagierten Leuten unterhält, dann bekommt man mit, wie komplex die Fälle teilweise sind, wie unklar, dass das nicht durch einen Handstreich zu klären ist, wir geben das alles zurück, sondern dass das sehr genau bedacht und gemacht werden muss. Und ich glaube, es geht nicht um diese einzelnen Projekte, sondern um einen Bewusstseinswandel. Und da habe ich, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, schon das Gefühl, dass in diesem Jahr, und vielleicht hat die Pandemiesituation damit, dass wir uns alle so viel mehr virtuell begegnet sind, in digitalen Räumen informiert haben, digital unterwegs war, vielleicht hat die sogar auch etwas damit zu tun, dass auf diesem Weg, dieses Bewusstsein zu erreichen, dass wir unsere eigene Rolle in dieser Gesellschaft sehen müssen und was wir, indem wir sind, wie wir sind, handeln, wie wir handeln, den anderen antun oder für die anderen tun, dass da etwas angefangen hat, sich zu bewegen, viel zu spät, wie gerade eben auch gesagt worden ist. Aber ich habe das Gefühl, dass da etwas ein bisschen in Bewegung kommt. Und wie gesagt, ich glaube, es geht um das Bewusstsein und nicht um einzelne Aktionen.
Jagoda Marinic, es geht um das Bewusstsein, sagt Hans von Trotter. Ich nehme an, da stimmen Sie zu.
Ja, da stimme ich schon zu, aber auch das wird in Deutschland dann schnell zur Ausrede. Ne? Die Arbeit am Bewusstsein, da in diesem inneren Theater kann ja sehr vieles stattfinden, was dann sozusagen nicht zu Handlungen führt. Und Black Lives Matter, wenn man das jetzt als Ausgangspunkt nimmt, was wir nehmen, ist die Forderung, diesen strukturellen Rassismus endlich abzuschaffen. Und man hat ja schon Jahrhunderte mit Ungerechtigkeitssituationen erlebt und es wird sowieso viel zu lange dauern, bis man da diese Rückabkopplung von Ungerechtigkeiten strukturell überhaupt leisten kann. Also sich zu lange auf das Bewusstsein und den Bewusstseinswandel zurückzuziehen, gerade wenn man immer noch die Macht hat und man ist ja im Besitz solcher Kunstwerke, fände ich fast zu bequem. Was mir nochmal wichtig ist, weil Sie ja die Frage auch gestellt haben von den Museen und dass man versucht, schwarze Künstlerinnen zu zeigen. Ich glaube, für Deutschland ist das wichtig, diese postkoloniale Debatte wirklich auch nochmal in Zusammenhang zu bringen mit der anderen Migrationsdebatte. Denn überspitzt formuliert gibt es ja auch Thesen einer Kolonialisierung des europäischen Südens im Hinblick auf Arbeitskräfte und Ressourcen. Also wenn ich von der Öffnung der Museen spreche, jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt ist Postkoloniales dran, sondern wirklich einen Vielfaltszugriff zu wählen und sich zu fragen, wie sieht diese Gesellschaft jetzt aus? Was haben wir insgesamt aufzuarbeiten und zu integrieren, damit wir auf Dauer zusammenwachsen, sowohl in den Institutionen als auch in den Städten. Denn jetzt sozusagen überzukompensieren, im Bewusstsein, aber nicht im Handeln. Und wieder andere Gruppen zu vergessen, wird ja auch wieder zu neuen Reibungen führen. Also ich fände es einfach wichtig, dass man das Postkoloniale nimmt, weil es ein ganz, ganz großartiges, auch intellektuelles Rüstzeug gibt, das zu machen. Das ist alles da, wie man das verhandeln kann intellektuell, auch vom Bewusstsein her zum Handeln zu kommen, aber dann auch sich zu öffnen und zu sagen, in welchen Stadtteilen leben wir, welche Gruppen, Eingewanderte, wie auch immer, müssen da auch einbezogen und mitgedacht werden und das dann umzusetzen in die Kulturhäuser hinein.
Das sagt Jagoda Marinic. Und ein drittes großes Thema haben wir herausdestilliert, das uns in diesem Jahr in den Feuilletons in Atem gehalten hat. Das ist die sogenannte Cancel Culture. Sie hören Fazit in dieser letzten Stunde des Jahres 2020. Schön, dass Sie dabei sind. Dabei ist auch der Kulturhistoriker Thomas Machow, der Historiker und Journalist Hans von Trotha und die Kolumnistin Jagoda Marinic. Wir sprechen über die Kulturdebatten des gerade vergehenden Jahres. Und ein großes Thema war die sogenannte Cancel Culture. Das ist ja ein Begriff aus den USA und der steht für das Phänomen, dass Kunst- und Kulturveranstaltungen abgesagt werden, nachdem in den Medien Kritik geübt wurde. Ein prominentes Beispiel war im Spätsommer die Absage der Lesung der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckert beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg. Diese Lesung wurde abgesagt, weil sie 2018 in einem Kabarettprogramm über Juden und Antisemitismus-Klischees gesprochen hatte. Später wurde sie dann wieder eingeladen, dann wollte sie nicht mehr kommen. Das war ein Beispiel. Meine Frage jetzt an Thomas Machow. Hat 2020 eigentlich ein repressives Klima geherrscht? Wurden unerwünschte Meinungen unterdrückt?
Also die Rede von der Unterdrückung unerwünschter Meinungen würde ich nicht teilen. Es gab einen Nachholbedarf, der auch vielleicht gerade unter Pandemiebedingungen besonders deutlich spürbar wurde in Bezug auf die genauere Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen und kritischere Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen. Und natürlich ist ein bisschen hier der Eindruck entstanden, dass die Berufung auf die eigene Moral und Moralität einem ein höheres Gewicht verleiht als anderen. Das ist schon sehr sichtbar und hörbar geworden. Auf der anderen Seite muss man sich auch in Erinnerung rufen, dass das ein Effekt von etwas ist, was man mit dem Titel der Identitätspolitik belegt hat, und zwar unabhängig eigentlich davon, welcher Art von politischen Partei, Richtung oder auch Weltanschauung man anhängt. Identitätspolitik heißt, dass man versucht, aus der eigenen Identität eine Art von nicht nur Diskriminierungsbehauptung, sondern auch Überlegenheit im Sinne der moralischen Überlegenheit abzuleiten. Und das ist an verschiedenen Punkten auch kritisiert worden, auch zu Recht kritisiert worden. Und an anderen wiederum habe ich das Gefühl, also zum Beispiel die Diskussion um gendergerechte Sprache und so weiter, die fand ich immer ganz lustig und kreativ, weil sie eben einfach auch eine Art von Experiment mit inszeniert, in dem es darum geht, wie könnte man es eigentlich anders machen? Wie können wir auch auf unsere Sprachgeschichte, auf das, was sich da an Konventionen etabliert hat, anders blicken und da ein bisschen damit rumexperimentieren? Das habe ich eigentlich für ganz weiterführend und in Teilen jedenfalls auch spannend und kreativ gehalten.
Das war kreativ, aber auch nochmal die Frage an Sie, Jagoda Marinic. Wurden unerwünschte Meinungen 2020 unterdrückt? Wie sehen Sie das?
Ja, ich verfolge diese Debatte mit Neugier und auch mit Staunen, weil ich das einfach wirklich nicht sehen kann. Also ich sehe, dass es immer wieder Minderheiten gibt oder einzelne Stimmen, die sich empören über bestimmte Künstlerinnen und Ansichten. Nur hat niemand bei keinem einzigen Namen in Deutschland das irgendeine Folge gehabt, wie man es teilweise in den USA beobachten kann, nämlich, dass die Leute nirgends mehr auftreten konnten oder des Campus verwiesen wurden oder. Im Gegenteil. Also wenn man sich Beispiel Lisa Eckert, das Sie ja nannten, dort die Leseliste anzieht in Zeiten des ersten Lockdowns und danach. Das war eine Liste, wie sie kaum eine andere Buchautorin in diesem Frühjahr gehabt hat. Also das hat hier im Moment eigentlich eher so einen Empörungscharakter, dass das Empören sozusagen die Marke steigert und das gezielt, habe ich das Gefühl, ja, mittelmäßig begabte Künstlerinnen und Künstler darauf setzen, durch Provokation und Verletzung so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass ihre Produkte und ihre eigene Marke so bekannt wird, dass sie eben eigentlich auf die Bühnen, in die Zeitungen und sonst wohin angeblich gecancelt wurden. Also ich sehe das mit großer Sorge, denn ich habe ehrlich gesagt, wir haben gerade über die Kultureinrichtungen gesprochen, über Black Lives Matter. In diesem Land, was Repräsentation in der Kulturszene angeht, gibt es seit Dekaden eine Unterrepräsentation von Stimmen aus Minderheiten. Im Literaturbetrieb sind Vereinzelte jetzt durchgekommen, aber im Theater gab es zu wenige, in den Museen gab es zu wenige, auf den Podiumsbühnen gab es kaum welche, die nicht zum Thema Migration oder Interkultur eingeladen gewesen wären. Also interkulturelle Kultur als einen selbstverständlichen Teil deutscher Kultur zu verstehen, war so lange nicht möglich, dass ich mir mehr Sorgen mache um die Stimmen, die früher gecancelt wurden, weil gar kein Interesse daran war, weil man sie nicht zur Hochkultur zählte oder nicht zum deutschen Kanon oder wie auch immer, als dass ich mir jetzt um die Sorgen mache, die da rausgecancelt werden. Plus, wenn ich noch einen Punkt machen darf, ich weiß, ich rede lang, ich finde die Künstler, von denen wir da reden, sei es was Humor oder Literatur angeht, sie sind so reaktionär. Also es ist so wie diese eben unser Humboldt-Forum und dieses Schloss, dieser Humor von egal ob Noor oder Eckhart, wen bringt das zum Lachen und warum ist Humor nicht Teil des Progressiven? Also war es nicht mal üblich, dass Humor auch ein bisschen auf die Schippe nimmt, die zu reaktionär in dem Festen sitzen? Also wenn ich an den US-Kanon denke von Komödiantinnen und Komödianten, fallen mir Leute ein wie Dave Chappelle, die eben den Rassismus der Weißen zum Witzgegenstand machen und nicht dauernd irgendwie Figuren erfinden, die angeblich das tun, aber letztlich nur die Minderheiten verletzen. Und warum ist so, was Sie gesagt haben, man benutze die eigene Minderheitenerfahrung, um moralische Überlegenheit vorzutäuschen, das finde ich eigentlich ganz lustig, weil ich finde, die spiegeln eigentlich nur Dinge, die die Gesellschaft derzeit praktiziert und die Angegriffenen sind auf einmal wie von der Tarantel gestochen und sagen, Moment, Moment, ihr macht aus euren Opfererfahrungen hier ein moralisches Richtertum, statt vielleicht auch einmal darüber nachzudenken, ob irgendwas dran sein könnte.
Es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele, wo ja diese Debatte geführt wurde. Nehmen wir zum Beispiel die Autorin Monika Maron, war beim S. Fischer Verlag, dann kam sie bei Hoffmann und Campe unter und die Süddeutsche schreibt, was sie schreibt, gehöre zum wichtigsten und elegantesten, was in Deutschland geschrieben wird. Und man weiß ja, dass der ganze Streit eben daher kam, weil sie Aufsätze in der Buchreihe Exil hat erscheinen lassen, deren Herausgeberin die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen ist und die wiederum zeigt sozusagen ihre Nähe zum österreichischen Neonazi Martin Sellner. Und insofern ja, ist eben die Frage, ist Frau Maron damit einverstanden? Das ist dann ein ganz anderes Beispiel, oder Herr von Trotha?
Naja, der Umstand, dass Autorinnen oder Autoren Verlage wechseln und dass es da Bewegungen gibt, das gehört zur Geschichte des Verlagswesens in Deutschland besonders. Was diese ganze Diskussion gezeigt hat, ist, dass da eine Diskussionskultur weggebrochen ist oder nicht existiert, in der solche Auseinandersetzungen an ihrem Platz geführt werden können und von den Leuten, die involviert sind. Und was Frau Marinisch gesagt hat, würde ich vollkommen unterstreichen, dass hier Diskurse sehr gepusht werden. Also ich habe teilweise regelrecht den Eindruck, dass das bewusst gezündete Diskursexplosionen sind. Und da spielt das Digitale natürlich eine irrsinnig große Rolle, weil sie in einer halben Stunde haben sie irgendwie 20.000 Leute aktiviert, weil die nur darauf warten, aktiviert zu werden. Und das Feuilleton schreibt ab, beziehungsweise rennt dem teilweise hinterher, wenn zitierfähige Positionen rauskommen. Und wenn diese Art von Diskursen dann tatsächlich genutzt werden, um die Vielfalt auf den Podien, in den Ausstellungen, in den Instituten, da wo die Debatten stattfinden, einzuschränken. Und natürlich soll jede legale Meinung geäußert werden können, wenn ihr auch widersprochen werden kann. Davon lebt Kultur. Das ist der Inbegriff von Diskurs.
Würde man dann praktisch, Herr von Trotha, sagen, zum Beispiel, was Frau Maron als Staatsbürgerin sagt, das interessiert mich dann in dem Moment, solange es auf dem Boden der Verfassung gesagt wird, nicht, sondern ich lade sie eben ein als Autorin für einen bestimmten Roman.
Also Verlage haben keine Lebensverträge mit Autorinnen und Autoren, sondern die haben Verträge über Bücher. Und jeder Verlag hat das Recht, ein Buch nicht zu drucken, wenn da Sachen drinstehen, die er nicht publizieren will. Also das ist ein ganz, ganz, ganz normaler Vorgang.
Gut, aber hier ging es ja sozusagen um das, was sie sagt als Staatsbürgerin. Oder sie hat ja nicht darüber geschrieben.
In den Aufsätzen. Da würde ich doch gern korrigieren. Es ging nicht um das, was sie sagt, sondern wo sie publiziert und wer verdient an diesem Heft, in dem Frau Maron publiziert, nämlich die Einkünfte gehen in, aus Sicht des Verlages, solche Strukturen, die der Verlag als antidemokratisch einstuft. Und wenn Sie jetzt Sellner nannten, da gibt es ja auch noch andere Akteure. Die Argumentation des Verlages war dezidiert, dass Frau Maron mit ihrer Publikation in diesem Heft Leuten Geld in die Kassen spielt, die der Verlag als antidemokratisch ansieht und das mit der Tradition des Hauses so nicht in Verbindung bringen möchte und kann.
Ja, danke.
Das war das Argument von Fischer.
Ja, für die Klarstellung. Herr Macho, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Begriff Cancel Culture, ist das eigentlich wirklich ein existierendes Phänomen oder ist das eigentlich nur ein Schlagwort und existiert gar nicht?
Das ist ein Schlagwort, natürlich, und es ist auch ein Schlagwort in Bezug auf noch viele andere Bereiche, in denen es dann aufgetaucht und diskutiert worden ist. Und es ist ein Schlagwort manchmal besonders deshalb ein bisschen auch deprimierend, weil man ohne allzu viel Fantasie aufbringen zu müssen, daran denken darf, in wie vielen Ländern auf der Welt Autorinnen und Autoren, die publizieren, unter Umständen wirklich ein Risiko von Repression, genau, von Lebensgefahr, ja, von Gefängnishaft, von womöglich gar Folter und was weiß ich eingehen, was bei uns überhaupt nicht der Fall ist. Und das gilt, das würde ich da auch alles unterschreiben, was Frau Marinitsch und Herr Hans von Trotter gesagt haben, das gilt für unsere Situation überhaupt nicht. Und Cancel Culture ist von daher ein Begriff, der das irgendwie so ein bisschen leichtfüßig aufspießt und den Kulturvergleich etwa mit ganz anderen politischen Situationen überhaupt gar nicht erst angestellt hat.
Überhaupt ist das vielleicht die Kehrseite der Medaille, das, was wir jetzt das ganze Gespräch über schon beschrieben haben, wie gewisse Debatten vorangekommen sind und diffundiert sind durch die Gesellschaft und Platz gegriffen haben. Das Gegenteil ist tatsächlich, dass man durch diese Etikettierung und durch diese Schlagworte, die da auch geprägt werden, ganz schnell zwischenruft Stopp. Also, dass man diese Debatten auch als Stoppzeichen benutzt, dass nicht weiter diskutiert werden darf an bestimmten Stellen. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr, dass wir dann wieder zurückfallen und nur innerhalb von unseren Schubladen diskutieren können, dass es so ein Preaching to the Believing wird, nur innerhalb seiner Gruppe. Die Gefahr sehe ich im Moment schon, nicht zuletzt aufgrund von solchen Diskussionen.
Jagoda Marinitsch?
Also ich sehe da wirklich nochmal von einer ganz anderen Perspektive drauf, weil Sie sagten gerade, es gibt Repression und so weiter. Also Lisa Eckert und vergleichbare Akteure, wo wir ja diese Cancel-Culture-Debatte führen, benutzen das meines Erachtens knallhart als Marketinginstrument und sie genießen das. Und auf der anderen Seite gibt es nämlich Leute, die tatsächlich schon hier auch durch repressive Mittel gecancelt werden oder man versucht es zumindest. Ich möchte da erinnern an Idil Baydar, die Komikerin, die Aisha Gillette ist ihre Kunstfigur, die eine Möllner Rede im Exil halten sollte zum Gedenken an Opfer von Rechtsextremisten. Und die wurde mit Morddrohungen so überschüttet und gleichzeitig hat sie kaum Schutz von der Polizei gehabt, dass sie wiederum tatsächlich Angst hat, in die Öffentlichkeit zu gehen und unter Polizeischutz stand, die Polizei aber wiederum ihre Daten weggegeben hat. Also wir haben es hier mit Strukturen zu tun, wo durchaus auch auf einer anderen Seite, nämlich Canceln, stattfindet durch die Angst, mit bestimmten weltoffenen Positionen in eine Öffentlichkeit zu gehen, in der der Rechtsextremismus und seine Gewalt nicht im Griff sind. Und auch das beeinflusst den Kulturbetrieb, denn eine Komödiantin, die eben mit einer Perspektive und einer Kunstfigur rausgeht, die die Rechtsextremen ärgert, die landet sehr schnell auf solchen Todeslisten. Und da sind wir, glaube ich, in einer anderen Gefahrenstufe, als dass dich das Süddeutsche Feuilleton oder die Welt oder so canceln können. Also da finde ich im Moment, verlieren wir aus den Augen, dass es Positionen gibt, die dich wirklich in Lebensgefahr bringen in diesem Moment in Deutschland.
Thomas Machow, der Kulturhistoriker, und Jagoda Marinitsch, die Kommentatorin, und Hans von Trotter, Historiker und Journalist, sind meine Gäste in dieser letzten Stunde des Jahres 2020. Und an Sie drei jetzt noch die Frage, was wünschen Sie sich fürs neue Jahr, das jetzt gleich beginnt? Welche Kulturdebatte sollte unbedingt 2021 geführt werden? Jagoda Marinitsch.
Also ich habe ganz klar den Wunsch, dass die kulturpolitische Debatte dahingehend geführt wird, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich mehr öffnen muss für Kultur. Mein Traum wäre, dass man gute Sendezeiten freimacht, eben nicht nur Sonntagnacht um 11 für Titel, Thesen, Temperamente oder auch im Spartensender, sondern wirklich auf den ersten beiden Kanälen Formate schafft, wo man Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Theaterschaffende Räume bringt, die sie in die Wohnzimmer der Menschen tragen, nicht über Livestreams und Künstlerinnen und Künstler wieder als wichtige, prominente Figuren, an die Menschen sich auch in der Breite binden können, sozusagen über das Fernsehen in die Wohnzimmer. Nicht nur dieses Play-in-Unterhaltung, woran wir uns ja so gewohnt haben, Nostalgiewetten, das und nochmal Thomas Gottschalk und nochmal irgendwas, was wir irgendwie vermissen, weil wir mal Kinder waren und da waren wir doch glücklich, sondern wirklich Kulturschaffende in die besten Sendezeiten und eine Bindung der Menschen, die überhaupt noch lineares Fernsehen gucken, an die Künstlerinnen und Künstler von morgen.
Also klares Plädoyer für mehr Kultur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und Thomas Macho, was wünschen Sie sich?
Ja, dem würde ich mich sofort anschließen. Das finde ich auch eine wunderbare Idee. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass wir aus den Erfahrungen, die wir in diesem Jahr gesammelt haben und die wir ja auch vielfach und oft auch sehr klug reflektiert haben, dass wir aus denen weiterhin was machen können, weitere Debatten entwickeln, Dinge ausprobieren, mehr Mut zum Experiment, zur Kreativität, auch in den Kulturfeldern, Kulturhäusern, Kulturinstituten selber entwickeln und darüber diskutieren. Das, glaube ich, wäre ein wunderbarer Effekt, sodass wir nicht Ende nächsten Jahres dann dastehen und so was in einem Cartoon von Till Mette vor kurzem zu lesen und etwas entsetzt zu uns sagen, eigentlich war 2020 doch nicht so schlecht.
Hans von Trotter lacht. Was wünschen Sie sich?
Ja, ich wünsche mir was Ähnliches, dass wir, wenn es wieder losgeht, wenn so eine Art Normalität wieder möglich ist, dass wir die Vorteile, die wir im ersten Teil dieses Gesprächs ja auch besprochen haben, die dieses Jahr gebracht hat, dass wir gesehen haben, was online alles möglich ist, wie wir uns vernetzen können, wie wir Debatten voranbringen können, dass die bleiben und gleichzeitig wir klar machen, der Staat, die Politik haben die Aufgabe, für möglichst ökonomische Stabilität zu sorgen. Die Kultur, dafür sorgt die Kultur. Und dass die kulturellen Institutionen und ihre Kommentatorinnen und Kommentatoren sich überlegen, wie sie das ganz stark physisch in Veranstaltungen, aber eben auch in prägenden Debatten umsetzen können. Das würde ich mir mehr wünschen, dass wir das programmatisch voranbringen.
Hans von Trotter sagt das und zuvor zu hören Thomas Macho und Jagoda Marinic. Danke. Und da kommt es noch 5 Sekunden, 4, 3, 2 und da ist es. Das sind die Neujahrsglocken, die Glocken aus St. Nikolai in Bad Wilsnack in Brandenburg. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes neues Jahr im Namen von Deutschlandfunk Kultur. Mögen Sie gesund sein 2021, auch dass all die Umarmungen, die 2020 ausfallen mussten, nachgeholt werden können. Gelassenheit wünschen wir, Hoffnung und Zuversicht und ein bisschen Humor, gerade auch in den schwierigen Momenten. Wir freuen uns, dass Sie mit uns ins neue Jahr hinein starten, sind gleich hier in Fazit im Burgtheater in Wien. Und dann in der virtuellen Kathedrale von Notre Dame. Fazit hören Sie. Und das hier ist jetzt unsere erste Premierenkritik in diesem jungen neuen Jahr. Einer der großen Burgschauspieler, Michael Mertens, stand in Wien gerade eben auf der Bühne im gerade vergangenen Jahr. Auf der Bühne des Burgtheater Casinos, um genau zu sein. Und er spielte vor Rängen, in denen 100 Zuschauer saßen. Aber nicht im Körper, sondern sie saßen da als Bilder auf Tablets. Denn wer mitmachen wollte, der hat sich anmelden müssen, hat ein Video von seinem Gesicht schicken müssen. Und dann konnte man sich die Show von zu Hause aus angucken. Michael Mertens hat einen Monolog gehalten. Das Ganze ist eine Arbeit des irisch-britischen Regieduos Dead Center. Und diese Arbeit basiert wiederum auf einer Reportage des irischen Journalisten Mark O'Connell. Und die handelt von der Sehnsucht des Menschen, unsterblich sein zu wollen. Titel des Abends: Die Maschine in mir. Transhumanismus war das Stichwort. Wir sprechen gleich drüber, aber erstmal hören wir einen Ausschnitt. Hier spricht Michael Mertens über Ray Kurzweil. Der ist der Leiter der technischen Entwicklung bei Google.
Kurzweil ist sowas wie der Prophet des Transhumanismus. Er war es, der den Begriff technologische Singularität bekannt gemacht hat. Der Ausdruck bezieht sich auf eine Zeit in der Zukunft, wenn die Technologie biologisches Leben überholt haben wird. In dieser Zukunft werden Roboter unsere Arbeit verrichten und das menschliche Leben kann sich frei entfalten. Kurzweil ist überzeugt, dass die Menschen, wenn die technologische Singularität erst erreicht ist, mit Maschinen verschmelzen werden und unsere Köpfe buchstäblich in den Wolken stecken werden, nämlich in den Datenclouds. Um sich da hochzuladen, muss man etwas tun, das heißt Mindfiling. Eine tägliche techno-spirituelle Routine, bei der man eine gewisse Datenmenge über sich selbst hochlädt. Ein Video, eine Erinnerung, ein Eindruck, eine Fotografie. Und diese Daten werden dann in einen Cloud-Speicher geladen, wo sie verwahrt werden, bis eine irgendwie geartete Zukunftstechnologie in der Lage sein wird, anhand dieser gesammelten Daten eine Version von sich selbst, seiner Seele geradezu, zu rekonstruieren.
Die Seele also zu rekonstruieren, darum wird es letztendlich gehen. Martin Pesel war für uns dabei in diesem Abend im Wiener Burgtheater beziehungsweise vor dem heimischen Schreibtisch eher. Herr Pesel, das klingt nach einem eher düsteren Abend, nach einer Dystopie. War es das tatsächlich?
Ganz im Gegenteil, finde ich. Die Transhumanisten sind ja allesamt fast schon erschreckend optimistische Charaktere. Und Dead Center sind bekannt dafür, selbst die existenziellsten Themen mit so einer gewissen Leichtigkeit und einem gewissen Schalk, einer vielleicht für die britischen Inseln typischen Ironie zugänglich zu machen. Das sind ja Iren. Und auch Michael Mertens hat so eine trockene Art, bei der hinter einer immer gleichen Miene auch etwas Unernstes schlummert. Deshalb sind diese präsentierten Ideen und Utopien zwar meist mit diesem bedrohlich wummernden Sound unterlegt, den wir gehört haben, aber man geht am Ende trotzdem nicht bedrückt aus dieser höchst unterhaltsamen knappen Stunde raus.
Eine unterhaltsame, knappe Stunde, sagen Sie. Es geht ja aber um sehr, sehr existenzielle Fragen. Sind wir noch Menschen oder sind wir schon Maschinen? Gibt es ein Leben nach dem Tod und das doch auf unterhaltsame Weise?
Also wenn es nach den Transhumanisten geht, gibt es im Idealfall gar keinen Tod. Der Körper, so wie wir ihn jetzt kennen, ist in den Augen der Transhumanisten das Problem, das es zu überwinden gilt. Das ist natürlich in einer Pandemie ein besonders brisanter Gedanke. Einer der Männer, die der Journalist Mark O'Connell im Zuge seiner Recherchen für sein Buch getroffen hat, der deutsche Titel lautet ja übrigens Unsterblich sein, das ist der Leiter von Alcor, einem Kryonikunternehmen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört, das sind diese Firmen, die Menschen zum Zeitpunkt ihres Todes einfrieren, bis die Wissenschaft vielleicht irgendwann soweit ist, sie am Leben zu halten. Dann gibt es einen anderen, Tim Cannon, der implantiert sich Sensoren, damit die Heizung in seiner Wohnung anspringt, wenn seine Körpertemperatur sinkt. Der ist beleidigt, ein Körper zu sein. Und diese Personen gibt es alle wirklich und die werden hier mit einer gewissen Skepsis, aber nicht mit Angst oder auch nicht mit Verachtung vorgestellt.
Das Stück beruht ja eben auf diesem Text von Mark O'Connell, diesem Journalisten aus Irland. Wie nah ist das Stück oder ist dieser Monolog denn an diesem journalistischen Text?
Nicht sehr nah. Und das ist gleichzeitig der Schwachpunkt und die größte Stärke dieses Abends. Einerseits ist es schade, dass dieses höchst zeitgemäße existenzielle Thema in diesem kurzen Stück nicht tiefergehend behandelt wird. Das Stück verhält sich zu dem Buch eher wie eine Einleitung, die den Inhalt gerade mal streift. Und am Ende werden dann noch schnell die Schlussfolgerungen aus der Recherche auf den Punkt gebracht. Das ist ein bisschen schade. Was aber sehr wohl passiert, ist, dass die Gedanken aus dem Sachbuch wirklich auf das Theater übertragen werden. Also auch auf die Corona-Lockdown-Situation übertragen werden. Man könnte diese Inszenierung nicht morgen einfach live wiederholen, selbst wenn man dürfte. Da wird unsere Abhängigkeit von Technologie schon allein dadurch thematisiert und bewiesen, dass wir das Stück ohne Technologie gar nicht anschauen könnten. Der Umstand, dass Mark O'Connell nicht selbst auf der Bühne steht, sondern durch einen Schauspieler vertreten wird, wirft die Frage auf, ob Mark O'Connell wirklich Mark O'Connells Körper braucht, um Mark O'Connell zu sein. Oder ob es nicht auch ohne Körper geht. Also die Themen aus dem Buch werden auch auf formale Art und Weise thematisiert. Der Abend macht, so wie übrigens auch dieses Sachbuch, Gedankenräume auf. In die begibt er sich dann nicht sehr weit hinein, Aber dafür haben die ZuschauerInnen ja das ganze Jahr 2021 Zeit.
Und die verfolgen alles im Netz über einen Link. Und im Theater sind sie ja sozusagen nur als Bilder zu sehen. Ist das denn so, dass man sich dann selber auch sieht? Oder inwiefern ist man als Zuschauer aktiv eingebunden?
Ich habe mich öfter selbst gesehen, als ich erwartet hätte. Ich saß auch in der ersten Reihe, das wusste ich natürlich vorher nicht. Eine Kamera fährt immer wieder durch die Publikumsreihen. Wir waren ja auch nicht als Standbilder zu sehen, sondern als bewegte Videobilder. Wir haben uns zuschauend, lachend und mit geschlossenen Augen gefilmt. Und das wird in dem Abend sehr stark genutzt, sehr oft eingesetzt. Und es gibt sogar einmal eine Stelle, wo mittels der Vimeo-Chat-Funktion bewiesen wird, dass es sich wirklich um einen Livestream handelt. Also da stellt Michael Mertens dann Fragen und man beantwortet sie und er wiederholt das. Für SkeptikerInnen, die nicht daran glauben wollen, dass sie hier nicht einfach einen Film sehen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, dass dieser Abend im Grunde, ja, wir haben Pandemie, wir haben sehr viel digital gesehen und sehr viel über das Digitale gelernt. Also, dass dieser Abend vielleicht analog und digital in einer guten Art und Weise zusammenbringt.
Ja, durchaus. Also mich persönlich ödet dieses Konzept Theaterstream eher an. Ich habe das im letzten Jahr recht erfolgreich vermieden. Aber der heutige Abend hat mich in dieser Hinsicht doch überzeugt, weil Dead Center wirklich versucht haben, Form und Inhalt untrennbar zusammenzubringen. Und außerdem ist es echt erstaunlich, wie viel es ausmacht, dass mein Gesicht wirklich auf diesem Platz saß, unter Anführungszeichen. Ich habe auch einige meiner Kolleginnen und Kollegen gesehen, die ebenfalls natürlich in der Premiere waren, weil sie sind ja Kritikerinnen. Also sich mehr im Theater fühlen geht eigentlich nur, wenn man wirklich im Theater ist. Was natürlich hoffentlich bald wieder der Fall sein kann.
In der Tat, das hoffen wir alle. Wie ist denn die Situation für die Theater im Moment in Österreich? Wie lange wird dieser Kultur-Lockdown noch fortgesetzt?
Also vorausgesetzt, die Fallzahlen gehen hinunter, wird er am 18. Januar aufgehoben, wenn auch unter höchst seltsamen Umständen, gegen die sich unter den Kulturbetrieben auch schon Widerstand regt. Erstens besteht weiterhin eine Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr, sodass die Theater nur nachmittags spielen dürfen, damit alle bis 20 Uhr zu Hause sind. Das ist für Kritiker wie mich eigentlich so unangenehm, aber bei allen anderen frage ich mich, ob die dann wirklich rausgehen und kommen. Und dann will der Bundeskanzler Kurz auch, dass die Kulturbetriebe kontrollieren, ob die ZuschauerInnen getestet sind. Die müssen nämlich das Ergebnis eines maximal 48 Stunden alten Corona-Schnelltests vorweisen, wenn sie ins Theater gehen. Dieser Wunsch der Regierung ist bisher in keine Verordnung gefasst. Und wenn sie dann erscheint, diese Verordnung, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach verfassungswidrig sein. Aber das sind wir hier in Österreich schon gewohnt.
Martin Pesel, vielen Dank. Eine Stunde Monolog also mit Michael Mertens. Das Burgtheater Casino in Wien ist auf dem Weg in die Zukunft, live von zu Hause aus zu erleben. Und wenn man sich anmeldet und sein Gesicht aufnimmt und hinschickt, ist die nächste Vorstellung morgen am 2. Januar. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Was für eine besondere Silvesternacht ist das. Mit wenigen Böllern, auch wenn man in Berlin schon so einiges hört, hier aus dem Studio heraus, wenn man die Fenster aufmacht. Aber insgesamt ja schon viele Beschränkungen in Deutschland, was die Feiern und auch die Umarmungen betrifft. In Paris wird auf das Silvesterfeuerwerk ganz verzichtet wegen Corona. Dafür aber war aus Frankreich kommend, muss man sagen, aber auch in Frankreich natürlich, gerade eine andere Show zu erleben. Jean-Michel Jarre, der große Meister des Elektropops, hat sich virtuell in die Kathedrale von Notre-Dame gebeamt, die ja nach dem Brand immer noch Baustelle ist und nicht betreten werden kann. Und er hat seinen Avatar dorthin geschickt. Wir hören mal rein. So klang das ungefähr. Das, was wir hier spielen, ist nämlich jetzt nicht von diesem Live-Act, sondern von dem Album, was morgen rauskommt. Aber mein Kollege Jörn Florian Fuchs, der hat sich die Performance per Livestream angeschaut, Herr Fuchs. Was war sozusagen die Emotion, wenn die Klänge so aus dem Lautsprecher des Rechners kamen?
Ach, die Emotionen waren schon relativ stark. Das Ganze ist eine virtuose, virtuelle Show. Wir haben wirklich Jean-Michel Jarre in verschiedenen Illuminationen, könnte man sagen, verschieden beleuchtet in dieser Kathedrale. Kathedrale. Man sieht ihn ab und zu auch in seinem Studio, auch dort mit allerlei Lichteffekten garniert am Synthesizer etwa. Es gibt auch ein virtuelles Publikum. Zuerst wird nämlich applaudiert zwischen den einzelnen Nummern und man denkt sich, da sind doch ein paar Leute in seinem Studio. Man sieht aber, die bewegen sich sehr ruckelig und wirken irgendwie etwas künstlich. Also auch das Publikum sind hier Avatare. Und die Kathedrale von Notre Dame in ihrer ganzen Schönheit, also nicht in der derzeitigen Baustellenversion, ist praktisch digital vermessen worden und wird projiziert. Es ist eine Lichtshow. Es gibt Stelen, Kuben, alle möglichen Effekte, eine Reise durch die Architektur, durch die Struktur dieser Kathedrale. Zum Teil sieht man also dann tatsächlich Winkel, die man sonst nicht sieht, wenn man die Kathedrale in Real mal gesehen hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich die gigantische, überwältigende Show. Wir müssen zum Kontext sagen, das ist eine wahnsinnig aufwendige Produktion, die hauptsächlich bezahlt und veranstaltet wurde von der Stadt Paris und ist auf zahlreichen Fernsehsendern auch übertragen. Und es geht darum, dass natürlich aufgrund der Ausgangssperren und der Corona-Situation in Frankreich, gerade in Paris, man gleichsam zusammen zu Hause feiern möchte, wie das so schön heißt. Und dafür wurde dieses Konzert in Auftrag gegeben, das also über Mitternacht hinaus jetzt eine gute Dreiviertelstunde lief und wirklich gerade vor 3 Minuten zu Ende gegangen ist.
Mhm. Jetzt habe ich auf der Ankündigung auf der Seite von Jean-Michel Jarre gelesen, Notre Dame habe eben einen Platz in der kollektiven Imagination. Die Kathedrale sei ein Symbol für Kraft und für Weltkulturerbe, das uns alle verbindet. Und er nennt ja dieses Konzert Welcome to the Other Side, also Willkommen auf der anderen Seite. Warum dieser Titel?
Das ist natürlich klar, die andere Seite, das neue Jahr, vielleicht auch die andere Seite hoffentlich der Corona-Pandemie, wo sich das irgendwie in einigen Monaten beruhigt oder vielleicht sogar ganz erledigt hat. Es ist auch ein bisschen vielleicht die andere Seite von Notre Dame, also wenn sie wieder komplett errichtet ist, erbaut wird und wieder neu strahlt. Was hier strahlt, ist natürlich überwiegend dann auch so eine Computerspielästhetik, die einerseits ehrlich gesagt ein bisschen, ja, das Ganze natürlich entsakralisiert diesen Ort, auf der anderen Seite natürlich eine Computerspielaffinität, eine Generation, das sind ja Generationen, diese Kathedrale dadurch ganz neu kennenlernen. Und es ist schon, wenn man die Mittel so beherrscht, wie er das immer noch tut, nicht nur was die Technik, die Projektion betrifft, sondern auch die Musik. Das ist also eine hauptsächlich stampfende, rhythmisierte Musik, wie man sie von ihm kennt, mit einer ganz kurzen Chorpassage mit dem berühmten Hit Oxygen. Am Schluss dann in einer ganz neuen Fassung. Funktioniert das tatsächlich sowohl als Dancefloor-Musik wie auch eben als virtuelles Erlebnis? Es gab noch die Möglichkeit, sich da immersiv mit einer VR-Brille hineinzubegeben. Allerdings kam diese Information zu mir 3 Minuten vor Beginn des Ganzen und so schnell kriege ich hier auch nicht jetzt gerade eine VR-Brille. Aber man kann das, denke ich, später auch abrufen und nochmal ganz neu selber immersiv in diese Geschichte hineingehen.
Jean-Michel Jarre ist ja 72 inzwischen schon und hat ja mehrere solche Events in seinem Leben schon gemacht. Zum Beispiel 1979 auf der Place de la Concorde. Damals hatte er 1 Million analoge Zuschauer, muss man sagen. Analog natürlich, das ist 40 Jahre her. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wird dieser Sound nicht irgendwann auch langweilig?
Ja, ich würde jetzt wieder Engel nennen, denn er sagt, es ist nicht 100% my cup of tea. Also er ist es auf jeden Fall in dieser Silvesternacht, in dieser speziellen. Ich würde jetzt das Album nicht unbedingt rauf und runter hören. Sie haben schon gesagt, es kommt eben, ja, morgen sagen wir, es ist ja dann schon heute, also am Neujahrstag als CD und auch natürlich über die Streaming-Portale. Es ist klar, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, auch diese Musik. Ich denke aber trotzdem, er steht für eine bestimmte Epoche und es muss nicht, auch im Bereich der elektronischen Musik, nicht alles immer weiterentwickelt werden. Wir hören auch noch elektroakustische Kompositionen von Stockhausen, um kurz in die E-Musik zu blicken. Und die wirken natürlich auch manchmal nach Synthesizer-Klänge der 80er Jahre. Warum? Weil es Synthesizer-Klänge der 80er Jahre sind. Aber das bleibt sozusagen. Und ich denke, auf diese Art und Weise ist das durchaus eine legitime Produktion, wenn das natürlich musikalisch jetzt im Bereich von elektronischer Musik wirklich avantgardistischere Herren und auch Damen gibt.
Jetzt haben Sie noch ein zweites digitales Ereignis heute erlebt, schon 16 Uhr, Beethovens 9. Symphonie, aufgeführt von den Hamburger Symphonikern. Es war ja jetzt wirklich im Beethoven-Jahr, im vergangenen Jahr nicht möglich, Schillers Freude, Schöner Götterfunk zu singen und daher also wurde die Symphonie ohne Chor präsentiert. Die ersten 3 Sätze im Original, wie im Original, der 4. Satz aber dann als musikalisch-theatrale Aktion inszeniert von Christoph Marthaler. Was war da denn zu erleben?
Ja, das ist einer der schönsten Beiträge, finde ich, zum Beethoven. Ja, muss man wirklich sagen. Also wir sehen die Leishalle, nicht die Elbphilharmonie, sondern in der Leishalle, wo oft die Symphoniker auftreten, unter Combolin. Die sitzen auch alle schön auseinander. Das heißt, da sind die Abstände eingehalten, natürlich kein Publikum im Saal. Und das ist eine gute, zupackende, kräftige Interpretation dieser ersten drei Sätze. Dann kommt der vierte Satz, der beginnt ganz normal. Und anstelle von den Chören, dem großen Chor, kommen drei Jugendliche, die als Gebärdensprecher, Sprecherinnen dort auftreten, die zum Teil, soweit ich das erkennen konnte, den Text tatsächlich übersetzen, die aber auch auf die rein instrumentale Musik nun tatsächlich direkt reagieren, manchmal freudig, manchmal mit einem Fragezeichen, manchmal etwas verstört. Und es kommt Katharina Schumacher als Schauspielerin, die durch den Raum langsam läuft und die den Text von Beethoven von diesem Schlusssatz tatsächlich rezitiert, verbunden mit Texten von Beethoven über seine Gehörlosigkeit, also existenziell berührende Texte. Und was sie macht, auf der einen Seite sagt sie immer wieder Freude schöner Götterfunken und danach kommt die Frage, ob über dem Himmelszelt eben wirklich da ein gütiger Gott wirkt. Das macht sie fragen, das macht sie zweifelnd, verzweifelnd, dann wieder voller Zuversicht. Das ist unglaublich berührend, in diesem leeren Raum zu sehen, diese genaue Choreografie von Marthaler und seinem Co-Regisseur Joachim Radke funktioniert perfekt, auch dann in der Verbindung zur Musik und auch diese Passagen, wo es um den Beethoven geht, der existenziell verzweifelt ist wegen eben dieser Gehörlosigkeit. Also das ist ganz wunderbar, was noch hinzukommt. Es gibt ja immer diesen Text, alle Menschen werden Brüder. Und hier kann man natürlich problemlos sagen, ja, aber auch Schwestern. Und zwar unprätentiös, ohne zu sagen, wir müssen jetzt auch noch aus Gendergründen Schwestern sagen. Nein, es ergibt sich total organisch in diesem Sprechfluss mit dieser Musik und ganz am Ende verlöscht die Musik und diese Gebärden Sprecherinnen, Sprecher, die gehen ganz langsam durch den Saal und schauen sich die Notenpulte an und nehmen nochmal die Aura dieses Abends auf. Also es ist ein wirklich intensiver, berührender, ganz uneitler und eben sehr eleganter Abend. Das fand ich wirklich, also als ein Silvesterkonzert in einem Corona-Jahr, wirklich besser kann man das nicht machen.
Und so live und kostenlos übertragen, zugänglich im Grunde für alle, die ihren Rechner hochfahren.
Genau, das kann man jetzt nachsehen und das sollte man also, finde ich, unbedingt tun. Es ist natürlich ein totaler Coup und Clou, muss man sagen. Während die üblichen Verdächtigen wieder sagen, wir machen natürlich ja mit riesigem Abstand und Masken und Beethovens Neunte muss gespielt werden, kommt man in Hamburg unter diesem eben klugen Dirigenten, auch Combrelin, der war wohl der Anstoßer zu dem Ganzen, eben auf so eine Idee. Und da steht eben Marthaler drauf und es ist Marthaler drin, aber Marthaler weiß natürlich, dass er in so einem Fall jetzt nicht Heckmeck macht, ja, und nicht irgendwelche Späßchen, sondern einfach auch das Beethoven ja ernst nimmt. Also ich muss sagen, das ist in dieser Einfachheit, ja, der Mittel hat das eine solche Stärke. Also ich bin da ganz begeistert.
Klasse. Jörn Florian Fuchs also empfiehlt uns das Konzert der Symphoniker Hamburg und ja letztlich auch das Konzert von Jean-Michel Jarre in Notre-Dame in Paris. Vielen Dank, Herr Gerne. Fuchs, für diese Empfehlungen. Und gerade mal eine halbe Stunde ist dieses neue Jahr jetzt alt, 2021. Lassen Sie uns über digitale Medien nachdenken. Die können segensreich sein, können aber auch für Ärger sorgen. Hass- oder Wutmails verursachen solchen Ärger. Die werden vielleicht im ersten Aufschäumen der Gefühle verfasst und verschickt, aber dann bereut man wenige Stunden später, was man da verschickt hat. Um das zu verhindern, gibt es jetzt eine Art virtuelle Bremse und die heißt Hotletter.com. Sie verzögert das endgültige Versenden einer Nachricht, damit man nochmal in Ruhe drüber nachdenken kann. Das ist eine begrüßenswerte Innovation fürs kommende Jahr, findet Andrea Gerg, denn so kann Schimpfen richtig Spaß machen.
Nicht erst seit Donald Trump wird aus dem Weißen Haus heraus kräftig und deftig geschimpft. Schon Abraham Lincoln verschaffte seinem Ärger gern in schriftlicher Form Ausdruck, wenn auch nicht per Twitter, sondern in Form von handgeschriebenen Schimpftiraden. Die liest der 16. Präsident der USA jedoch anders als sein Nachfolger Trump erst einmal so lange auf seinem Schreibtisch liegen, bis die übergekochten Emotionen etwas abgekühlt waren, um erst danach zu entscheiden, ob er sein garstiges Gewüte tatsächlich abschicken wollte. Hotletter nannte Lincoln seine vorbildliche Selbstkontrolle, aus dem ein gewisser Julius Bertram nun eine Online-Plattform entwickelt hat, auf der man seine Wutmails zwischenparken kann, bevor sie endgültig abgeschickt werden. Hotletter nimmt also unsere aufbrausenden Gefühle wie eine fürsorgliche Mutter an die Leine. Eine geniale Idee, denn so kann man sich quasi kontrolliert gehen lassen und dabei auch noch richtig kreativ werden, wozu sich das Schimpfen ganz hervorragend eignet. Schimpfwörter sind ein wichtiges Kulturgut, sagt zum Beispiel die Gießener Künstlerin Inke Günther, die seit vielen Jahren Schimpfwörter mit rosarotem Garn auf Büttenpapier stickt. Weit mehr als 2000 Begriffe enthält ihre Sammlung inzwischen, darunter Klassiker wie Pissnelke und Pantoffelheld, aber auch Neukreationen wie Achselhippie oder Begeisterungstaliban. Hat sie schlechte Laune, fabriziert die Wutstickerin ein Schimpfwort und schon geht's ihr besser. Denn das Meckern und Motzen dient ganz klar der emotionalen Erleichterung. Schon Sigmund Freud erklärte, derjenige, der zum ersten Mal anstelle eines Speers ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation. Dementsprechend spielt es auch in der Kunst eine Rolle. Man denke an Sigmar Polkes Bild »Das große Schimpftuch«. Wissenschaftlich wird die kulturelle Bedeutung des Grantelns in der Malediktologie erforscht. Schon Kinder spielen, sobald sie die Sprache entdecken, mit bösen Wörtern und freuen sich, wenn man den Faden aufgreift und weiterspinnt. Sich zu necken gilt als Vorform der ausgewachsenen Beleidigung und hat in vielen Kulturen eine regulierende Funktion. Der Stamm der Mbuti in Zaire zum Beispiel nutzt bewusst Spöttereien, um Auseinandersetzungen die Spitze zu nehmen. Und der Niederländer Johan Heusinger widmet in seinem Werk Homo Ludens den sogenannten Schimpfturnieren ein eigenes Kapitel und berichtet von Schimpfwettstreiten, Schmähreden und frechen Spottliedern von China über Altarabien bis zu den Germanen. Nur zu einem Handgemenge sollte es dabei bitteschön nie kommen, denn es ist ja nur ein Spiel, schreibt der Kulturhistoriker. Schön schimpfen kann und soll Spaß machen und tut gut. Und dank Hotletter haben wir jetzt alle eine Art digitalen Erziehungsberechtigten, der dafür sorgt, dass wir uns genüsslich und möglichst einfallsreich ausschimpfen können, ohne dass es uns nachher leid tun muss.
Andrea Gerg über das schöne Schimpfen. Und wir gucken jetzt nach New York. Da sind die Theater natürlich auch wegen des Lockdowns dicht. Das ist für das Publikum traurig, für die Künstler ist es existenziell. Antje Passenheim berichtet für uns.
Wenn ich durch das Theaterviertel laufe, ist das so merkwürdig. Wie eine Geisterstadt. It's like a ghost
town. Broadway-Künstler Kevin Smith Kirkwood hat dafür nur ein Wort.
The word I use is crazy.
Verrückt. Gestern noch stand er auf der Bühne im Chor des Musicals Kinky Boots. Im März ging der Ton aus und das Licht.
No one's ever seen the theaters dark.
Niemand hat die Theater so lange dunkel gesehen. Verrückt, das ist verrückt.
This is crazy.
Über 40 große Broadway-Theater hat Corona lahmgelegt, nicht mitgezählt die vielen anderen außerhalb der Glitzermeile. Allein am Broadway hängen an die 100.000 Arbeitsplätze an den Shows, Bühnenarbeiter, Taxifahrer, Restaurants. Da könne er jetzt auch nicht mehr jobben, sagt der Tänzer.
I basically have been surviving with unemployment.
Ich lebe seitdem von Arbeitslosenhilfe und meinen kleinen Ersparnissen von Kinky Boots.
And my little bit of savings from Kinky Boots.
Vielen Künstlerkollegen gehe es noch schlimmer. Sie mussten New York verlassen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Verbunden bleiben sie sich trotzdem.
We say family.
Frühestens im Mai soll die erste Show wieder öffnen. Doch die Theater haben rund 1,5 Milliarden Dollar an Einnahmen verloren. Teure Produktionen lohnen sich für die meisten erst, wenn die Häuser wieder ausverkauft werden dürfen.
A ghostly presence at the Met.
Geisterhafte Stille beklagt auch der Chef der Metropolitan Opera, Peter Gelb. Die Nachricht, dass das größte Opernhaus der USA erst im September seine erste Bühnenvorstellung gibt, war ein böses Signal für die Kulturschaffenden des Landes. Für manche hingegen gab es bereits schöne Momente.
Ein hochemotionaler Moment war für mich wie in der Great Hall, diese große Empfangshalle des Met, die quasi natürlich leer war, über so lange Zeit, wie dann wieder der große Blumenschmuck gekommen ist.
Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museums, gehört dazu. Mit anderen Großen wie MoMA und Guggenheim durfte das Museum am Central Park im Oktober wieder öffnen, allerdings nur für ein Viertel der Besucher. Hollein sieht nicht nur die Krise, sondern auch das Bereichernde.
Die Besucher, die jetzt wiederkommen, Die haben eigentlich gemerkt, gerade während der Zeit, wo sie nicht das Met besuchen konnten, was das Museum eigentlich für sie bedeutet. Und insofern sind die Besucher jetzt eigentlich noch viel aufmerksamer, noch viel intensiver dabei, wenn sie durch unsere Galerien gehen.
An der Krise sei sein Museum auch gewachsen, habe durchs virtuelle Angebot ein neues Publikum erreicht und mit ihm viele neue Formen der Interaktion kennengelernt.
Das Museum hat sich de facto erweitert, weiterentwickelt, expandiert während dieser Zeit. Sie werden einen viel breiteren Aktionsradius vorfinden, auch wenn wir dann vollkommen wieder geöffnet sind.
All of you are either tested positive for antibodies or you're suicidal.
Es ist die Kunst, weiterzulachen, sagt Comedian Tyler Fischer. Als im März der Lockdown kam, brach ihm der Boden weg.
I had a total breakdown.
Er verdiente so viel, wie er Shows hatte.
Basically, however many shows I do, that's how much money I make.
Ich werde nach jeder Show in Cash bezahlt. Ich dachte, oh mein Gott, wenn die Leute nicht zusammenkommen können, können sie nicht in die Clubs. Kein Geld, keine Miete. Das war hart.
Money, no rent, so it was pretty rough.
Fischer ging neue Wege, nahm Kontakt mit einem Comedy Club auf und bat:
I said, hey, can you give me your Instagram page?
Gib mir euren Instagram Account für einen Abend. Ich mache eine Show aus meinem Wohnzimmer. Lass es aussehen wie ein Club und bring ein paar Comedians virtuell zusammen. So halten wir die Comedy am Laufen.
Das tut er bis heute in Open Air und Zoom Shows auf Dächern in Vorgärten.
New Yorker sind tough. Wir finden immer einen Weg und nach 5 Monaten fühlte sich alles völlig normal an.
It felt, you know, kind of normalized.
Vielleicht nicht ganz normal, sagt Tyler Fischer und hofft auf das Frühjahr und die Impfkampagnen.
With comedy, that's the thing. You need people to be jam-packed.
In der Comedy müssen die Leute zusammengequetscht sitzen, damit sich die Lacher ausbreiten.
So that the laughs kind of spread.
Und das werden sie tun, sagt der Comedian und meint es durchaus ernst.
Antje Passenheim aus New York. Alle warten, alle hoffen auf das Ende der Pandemie. Deutschlandfunk Kultur hören Sie. Und wir müssen 2 Nachrichten noch vermelden. Der französische Schauspieler Robert Hossein ist tot, ist gestern Morgen gestorben nach Atemproblemen im Krankenhaus. Der hat in seiner 70-jährigen Karriere in circa 100 Filmen mitgespielt, führte bei etwa 15 Filmen Regie, zum Beispiel bei Großproduktionen von Klassikern wie Les Misérables, und ist international bekannt geworden mit den Angélique-Filmen. Er ist 93 Jahre alt geworden. Auch gestorben ist der Komponist Paul-Heinz Dittrich, und zwar schon am Montag in Zeuthen bei Berlin mit 90 Jahren. Die Akademie der Künste hat ihn heute gewürdigt. Mit seinem Werk habe er die neuere Musikgeschichte entscheidend geprägt, hieß es da. Er hat Literatur vertont, unter anderem von Samuel Beckett, Franz Kafka, James Joyce, Heiner Müller und insbesondere von Paul Celan. Hier die Presseschau in Fazit. Achtung, aber die ist natürlich, weil Silvester ist, nicht ganz ernst zu nehmen. Sie ist fiktiv.
Die Welt ist aus den Fugen, stellt die Süddeutsche Zeitung 4 Wochen nach den Bundestagswahlen im September fest. Aber wenigstens Deutschland scheint auf einem hoffnungsvollen Wege, schreibt Eberhard Bölke. Wir werden uns an Neues gewöhnen müssen, aber verglichen mit anderen Ländern winken bei uns Stabilität und Kontinuität. Wohl wahr, neu ist, dass wir die erste schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene haben. Und neu ist, dass sich der Unionskanzlerkandidat Markus Söder und der grüne Spitzenmann Robert Habeck darauf geeinigt haben, dass der Bayer Söder die ersten beiden Jahre als Kanzler regieren wird und ihn dann der norddeutsche Habeck ablösen wird. Die Koalition verfügt über eine stabile Mehrheit, so Susanne Murgmatt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Fast 40% für die Union und knapp 24% für die Grünen haben ihr fast 2/3 der Wählerstimmen gebracht. Dies sind beste Aussichten, dass Angela Merkel im kommenden Jahr zur ersten Bundespräsidentin unseres Landes gewählt werden wird. Und die SPD hat ja mit 11% immerhin die 5%-Hürde locker geschafft. Eine exzellente Wahl, befindet die Tageszeitung Taz, allerdings nicht zu der des Deutschen Bundestages, sondern zum Unwort des Jahres, Impfies. Impfies ist ja nun auch wirklich ein unerträglicher Begriff, schreibt Bianca Käfer. Er hat sich in unseren Medien gedankenlos eingebürgert, nachdem seit vergangenem Dezember eine triumphale Impfstrategie die Pandemie in den Griff bekommen hat. Aber die, die sich impfen lassen, als Impfies zu bezeichnen, klingt nun einfach zu sehr nach Blödis, Dummis oder Spastis. Wie viel schöner ist da doch das Wort des Jahres? In der Tat, es gibt ja nicht nur immer ein schreckliches Unwort des Jahres, sondern auch ein vorbildhaftes Wort des Jahres, das die Gesellschaft für deutsche Sprache ausruft. Impfanterie ist einfach nur genial, freut sich die Wochenzeitung Die Zeit. Die Infanterie ist ja die Kampftruppe der Bundeswehr, erklärt Nikolaus Lonatzki. Und ohne tausende Soldaten wären die Corona-Impfungen überhaupt nicht möglich gewesen. Dass ihnen nun mit der wunderbaren Wortschöpfung Impfanterie ein hoffentlich bleibendes verbales Denkmal gesetzt wurde, haben sie mehr als verdient. Ein Wort fiel ja beim Unwort des Jahres durch, das vor 2 Jahren zum Anglizismus des Jahres gekürt worden war. Gender-Sternchen. Dafür macht der Begriff aber nun Rundfunkpolitik. Wir reiben uns die Augen, nein die Ohren, steht im Berliner Tagesspiegel. Will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff uns nun beweisen, dass er auch zu klugen Aktionen fähig ist, oder hat er sich neuerdings intelligente Berater engagiert, fragt Matthias Ripski, nachdem der CDU-Mann, der im vorigen Jahr noch die Erhöhung der Rundfunkgebühren verhindert hatte, nun ein Kompromissangebot unterbreitete. Er will zustimmen, wenn die Rundfunkanstalten in Zukunft auf das Gender-Sternchen verzichten und der Hörerschaft das Radiolauschen somit wieder erleichtern. Das ist ein mehr als kluger Gedanke. Kommt er wirklich von Rainer Haseloff? So der Tagesspiegel. Die Welt ist aus den Fugen, so findet ja nicht nur die Süddeutsche. Großbritannien löst sich auf, klagt die Tageszeitung Die Welt. Nach dem Brexit ist das Land in die größte Wirtschaftskrise seiner Geschichte geraten, schreibt Ladislav Jansic. In Volksabstimmungen haben die Schotten und die Nordiren nun ihren Austritt aus dem Vereinigten Königreich erklärt und wollen Mitglieder der Europäischen Union werden. Und dabei haben sie einen gemeinsamen Vorschlag unterbreitet, der in ganz Europa heftigst diskutiert wird. Was spricht denn gegen das schottisch-nordirische Begehren, Königin Elisabeth II. Zum gemeinsamen Staatsoberhaupt der Europäischen Union zu erklären, fragen die monarchistischen Monatshefte. Die Queen ist schließlich gerade erst 95 geworden und noch völlig fit. Ihre Mutter, Queen Mam, wurde 101 Jahre alt, macht uns Dagobert von Knackstedt Mut. Und ihre Familie ist eine große Hoffnung auch für die jungen Menschen. Greta Thunberg hat den schottisch-nordirischen Vorschlag bereits wärmstens begrüßt, weil Prinz Charles als alter Umweltkämpfer dann irgendwann der Nachfolger wird. Vergessen wir den Donald nicht. Als wär's ein Stück von Shakespeare, lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung über das, was aus dem einstigen Präsidenten der USA wurde. Erst hat er sich doch im Januar tatsächlich geweigert, das Weiße Haus zu verlassen, erinnert Clara Bieler. Er musste dann von den Personenschützern seines Amtsnachfolgers Joe Biden gefesselt und aus dem Weißen Haus getragen werden. Nachdem dann aber die New Yorker Staatsanwälte ihre Ermittlungen gegen Donald Trump energisch betrieben und einen Haftbefehl erwirkten, ist er ja in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Moskau geflohen. Und hier gibt es jetzt wieder nur Ärger, so die Neue Zürcher. Er verlangt, dass für ihn ein eigener Golfplatz gebaut wird, und das mitten im Kreml.
Klaus Bukatzki mit der fiktiven Presseschau. Kommen Sie gut in den ersten Morgen dieses neuen Jahres.